Guten Morgen auch von meiner Seite. Es war etwas schwierig, klarzukriegen, was heute Morgen dran ist, muss ich euch sagen. Ich hatte so diverse Ideen, was ich immer schon mal predigen wollte. Ich habe so einen Zettel, wo ich denke, irgendwann werde ich da mal drüber predigen. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, nee, das ist jetzt nicht dran. Und dann auf einmal war es glasklar. Und der Titel war, ich hatte sozusagen den Titel, die Titelfolie, ihr wisst immer, ich arbeite mit Folien, ich arbeite sehr visuell. Und ich hatte schon diese Titelfolie vor Augen, genau darum geht's. Und dann habe ich sie gemacht und dann kam so nach und nach der Rest. Und ich bin gespannt, wie das jetzt auf euch wirkt. Der Titel ist ein bisschen komisch, Kapitulation vor Gott. Ist nicht so der Titel, über den man meistens redet. Kommen vielleicht auch ein paar komische Gefühle jetzt bei so manch einem hoch. Und deswegen möchte ich gerne mal starten, damit euch die Gelegenheit zu geben. Kapitulation. Haben wir alle schon gehört? Was kommt da so hoch bei euch? Was ploppt da auf? Was ist das für euch? Was fühlt ihr dabei? Ihr dürft gerne jetzt euch melden und eure Meinung zum Besten geben. Wir haben hier zwei Mikrofone, die kommen zu euch. Und was ist für euch Kapitulation? Was verbindet ihr damit? Wie fühlt sich das an?
Ich würde sagen, die Kontrolle abgeben.
Akzeptieren, dass man gescheitert ist.
Hilflosigkeit.
Das Ende des Krieges.
Okay, so viel von eurer Seite. Und wenn man sich das so anhört, dann hört sich das nicht so danach an, so was ganz Tolles, was wir jeden Morgen uns so als Erstes wünschen. Ihr könnt die Mikros hinlegen. Und ich habe mal geguckt, wenn ich meinen Schülern in der Schule sage, findet mal was raus, dann ist die erste Quelle, mit der die kommen, Wikipedia. Und ich habe mal geguckt, was sagt denn Wikipedia, unsere große Quelle des Wissens im Internet, was sagt denn Wikipedia zu Kapitulation? Und da steht, eine Kapitulation ist eine Unterwerfungserklärung, ein endgültiges Sich-Beugen vor überlegener Gewalt, sich den einseitig festgesetzten Bedingungen des Gegners unterwerfen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das so hört, ob da so Freude in eurem Herzen hochkommt, Halleluja, endlich unterwerfen. Oder ob da sowas hochkommt, finde ich gar nicht so toll, mache ich eigentlich nicht gerne, ich will es lieber selber in der Hand halten, mich jemandem auszuliefern. Und vielleicht jetzt eben auch, was hat Kapitulation mit Gott zu tun? Vielleicht kommt jetzt euer Gottesbild auch so ein bisschen unter Druck, aber Gott ist doch der gute Gott. Gott ist doch der uns aufbauen will, der uns aufhebt, der uns heilt, der uns wiederherstellen will. Vielleicht passt das eben gar nicht, oder wie passt das zu dem, was wir jetzt gerade über Kapitulation gehört haben? Das ist doch eigentlich eher negativ besetzt, außer was Udo gesagt hat, wenn der Krieg zu Ende ist, das finde ich schon positiv. Das andere klang eher so negativ. Und wir gucken mal, was sagt denn die Bibel zu Kapitulation? Weil wenn wir was über Gott wissen wollen, ist die Bibel ja immer so eine gute erste Quelle. Und ich habe so eine Bibel-App und habe dann mal Kapitulation eingegeben. Und was steht da? Wir haben nichts gefunden. Also, die gute Nachricht, Kapitulation hat gar nichts mit Gott zu tun. Die Predigt ist zu Ende, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen und werden heute mal ein bisschen früher fertig. Könnte man jetzt denken. Aber ganz so einfach geht es doch nicht. Wenn man weiter reinguckt in die Bibel, merkt man, obwohl das Wort Kapitulation nicht vorkommt, gibt es da ganz viele Stellen, die sehr viel damit zu tun haben. Und wir gucken mal weiter rein in die Bibel und haben so drei Ws. Was? Was sagt die Bibel über Kapitulation? Das Warum? Wofür brauchen wir das? Warum ist das wichtig? Und als letztes auch das Wie. Das ist mir sehr wichtig, dass wir nicht nur Theorie uns reinpfeifen heute Morgen, sondern dass wir auch eine Idee finden, kriegen, wie kann ich das denn machen, wenn ich das will. Und jetzt gucken wir mal, was uns die Bibel zu diesen drei Ws zu sagen hat. Und da kommt erstmal das Was. Was sagt die Bibel? Und da kommt eine Aussage aus Jesaja, also schon ganz am Anfang der Bibel, Altes Testament, weit vor Jesus. Und da steht von Gott selber, sagt er zu seinem Volk, ich habe bei mir selbst geschworen, das sagt Gott, also bei sich Gott selbst geschworen, ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Wir merken schon, das hat nichts mit ich bin groß und toll und ich sage jetzt mal hier, wo es lang geht, zu tun. Wenn ich das jetzt, diese Stelle im Mittelalter der Gemeinde vorgelesen hätte, dann hätten alle gleich gewusst, was das heißt. Das machen die Vasallen vor ihrem Herrn. Das war die Geste der Unterwerfung. Da habe ich also meinen Meister gefunden und ich knie vor ihm nieder und ich schwöre ihm, dass ich ihm gehorche, dass ich mit ihm gehe, dass ich das mache, was er will. Für die Leute im Mittelalter wäre jetzt alles klar gewesen, das ist die totale Ergebung. Für uns ist dieses Bild nicht mehr ganz so klar, es sei denn, wir haben ein paar Mittelalterfilme gesehen. Aber genau das heißt es, wir geben auf. Wir erniedrigen uns vor Gott. Wir stehen nicht mehr, sondern wir sind auf den Knien, wir sind niedrig. Und wir bekennen, dass wir uns seinem Befehl, dass wir uns seinen Ideen, seinen Ordnungen unterstellen. Und das ist jedes Knie. Das hat Gott zu seinem Volk gesagt. Da steht aber nicht, in meinem Volk wird sich jedes Knie beugen, sondern das heißt alle. Das ist Gottes Idee, also komplett für alle. Ob sie mit ihm leben wollen oder nicht. Einfach mal so stehen lassen. Wir gehen weiter ins Neue Testament. Was sagt Jesus dazu? Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Das hat Jesus gesagt, er war unterwegs und wie so oft waren viele Menschen mit ihm, immer so eine ganze Schar Leute hinter ihm her. Und er hat es zu diesen Menschen gesagt, die mit ihm unterwegs waren. Er hat das nicht zu seinen Jüngern gesagt, so als Spezialauftrag für die ganz Heiligen, für die speziell Berufenen, so für die kleine Gruppe der Ausgewählten. Nein, das hat er für alle gesagt. Das möchte Gott, dass das alle wissen. Und es steht da, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Da waren viele Leute mit ihm unterwegs, mit Jesus. Er hatte viele Mitläufer. Und die Frage ist, wo stehen wir? Sind wir Mitläufer, die mitgehen? Hey, das ist ein cooler Typ. Oh, hast du gesehen, was der da für Sachen macht? Das Wunder da. Und das, was er gesagt hat, das ist ja auch gut, oder? Das hat schon sowas, was der sagt. Und da waren viele dabei, die fanden Jesus toll. Und dann lesen wir in der Bibel immer wieder, Jesus haut manchmal so Sachen raus, da muss man erst mal schlucken, wenn man die hört. Und dann steht ganz schön oft da auch, und viele wandten sich ab von ihm. Da war es nämlich auf einmal nicht mehr schön. Der Spruch war nicht mehr cool. Das hat wehgetan. Das hat mir Grenzen gezeigt auch. Das hat mich vielleicht hinterfragt. Hey, so wie ich bin, kann ich nicht weitermachen. Und auf einmal merken die Mitläufer, nee, das ist nicht mehr cool, mit dem mitzulaufen. Das wird mir jetzt zu dumm hier, ich bin raus. Und das erlebe ich auch immer wieder, habe ich in meinem Leben erlebt. Ich war öfter mal raus an Stellen, wo ich gedacht habe, das wird mir jetzt zu blöd hier. Ich erlebe das bei Menschen um mich herum, die dann sagen, also bis hierhin, jetzt ist aber Schluss. Und das ist der Unterschied zwischen den Mitläufern und den Nachfolgern. Die Nachfolger, die wirklich alles aufgeben, die sagen, hey, ich gehe nicht nur mit, wenn es mir gefällt, ich gehe nicht nur mit, wenn du was Tolles sagst, was mir passt, sondern ich bleibe bei dir, weil ich weiß, dass das gut ist. Ich nehme auch das, was erstmal hart klingt, was erstmal nicht schmeckt. Und wir sehen, es geht wirklich um alles aufgeben, nicht so ein bisschen, das ist auch schon wieder Jesus. Warum denn gleich alles? Musst du das immer die Latte gleich so hochlegen? Und dann kommen wir noch zu Paulus, der uns auffordert, der nicht sagt, hey, könnt ihr machen oder könnt ihr nicht, überlegt es euch einfach mal, kann man halt so oder so machen. Sondern auch Paulus ist wieder so direkt so, ich fordere euch auf, das schreibt er den Leuten in Rom, und zwar allen, nicht irgendwelchen Auserwählten, alle, die da in der Gemeinde in Rom sind, ich fordere euch auf, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. So, ihm so zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Ihr wollt wissen, was es heißt, mit Gott zu leben? Das ist der wahre Gottesdienst, da steht's. Und auch hier ist wieder dieses ganze Leben. Paulus sagt nicht, okay, stellt euer Geld Gott zur Verfügung. Stellt euren Job Gott zur Verfügung. Stellt eure Familie Gott zur Verfügung. Oder euren Sonntag. Oder euren Dienstagabend, wenn ihr in den Hauskreis geht. Nein, Paulus ist auch so ein Krasser, der will das Ganze gleich. Da geht es schon wieder um alles oder nichts. Und das können ganz schön, ja, man kann das als ganz schöne Herausforderung empfinden. Ich muss euch sagen, viele Jahre empfand ich das als ziemliche Herausforderung. Wo ich dachte, ja, ich will dir ja alles irgendwie geben, eigentlich schon, aber du siehst ja, so ein paar Sachen möchte ich dann schon auch unter Kontrolle haben. Ich weiß ja auch, was man als Christ so tun soll, oder, Papa, eigentlich, oder Jesus hier. Ich kann ja auch ein paar Sachen selber machen, oder? Und das, ich habe das gemerkt, das war für mich ein Kampf. Das war umkämpft, dieses Alles und das Ganze. Weil natürlich wollte ich Gott mein Leben geben, aber mich ganz abhängig machen von ihm. Und warum ist das überhaupt so wichtig? Warum will Gott das eigentlich? Ist Gott so klein, dass er das braucht, dass wir uns ihm unterwerfen? Wenn man nicht so ein starkes Ego hat, wenn man sich klein fühlt, dann ist es wichtig, dass man Anerkennung von anderen kriegt, dass man sozusagen über anderen steht. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt, dass andere sich selber groß fühlen, weil sie andere klein machen und von oben auf sie runtergucken. Ist Gott so? Würde mein Gottesbild sehr stark in Frage stellen. Ist Gott herrschsüchtig, machtbesessen? Muss er unbedingt immer irgendwie das Sagen haben? Und deswegen ist, denke ich, die Frage, das Warum ganz wichtig. Manche Leute würden sagen, Hartmut, weil es in der Bibel steht. Ende Gelände. Und das reicht für die. Super. Ich bin leider so ein kleiner Kritikgeist. Mir reicht das nicht. Ich muss Sachen immer verstehen. Ich muss immer irgendwie sehen, warum denn. Und deswegen habe ich auch nach dem Warum geguckt. Und wir fangen wieder an im Alten Testament. Und zwar wieder bei Jesaja 45. Direkt im Vers, nachdem Gott sagt, alle Knie werden sich beugen und alle werden mir schwören, kommt das. Nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Ich habe den Vers 24 ein bisschen zusammenkondensiert. Das ist das, worum es in dem eigentlich geht. Gibt es noch so ein paar Nebensätze. Also nach der Aufforderung, uns zu erniedrigen, sagt uns Gott, was daraus kommt. Was fließt daraus? Wir erniedrigen, aber wir werden nicht nur in dem Herrn fühle ich mich erniedrigt und gedemütigt, steht da nicht. Sondern nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. So eine Frage an euch, wer hätte gerne Gerechtigkeit und Stärke? Also ich lebe in einer Welt, wo ich immer wieder Ungerechtigkeit erlebe und spätestens, wenn ich den Fernseher für die Nachrichten anmache, dann werde ich überflutet von Ungerechtigkeit. Und manchmal hat man sich schon so dran gewöhnt, das tut einem gar nicht mehr weh. Aber ich erlebe immer wieder, wo ich denke, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, da muss doch was passieren. Und ich habe diesen Wunsch nach Gerechtigkeit und Stärke. Gerechtigkeit für mich, für andere und auch Stärke, nicht eben irgendwie allem ausgeliefert zu sein. Du hast auch diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach Stärke, ganz einfach. Hier gibt's das. Beug deine Knie vor Gott. Und schwör ihm. Und du wirst Gerechtigkeit und Stärke in deinem Leben erleben. Wir gehen weiter ins Neue Testament. Jetzt darf Jesus wieder selber reden. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Bla, 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 bla. So werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr alle immer so ganz tiefenentspannt? Ganz ruhig und gechillt? In meinem Leben gab es Zeiten, da war ich sehr getrieben. Da hatte ich extrem wenig Ruhe. Und das war belastend. Das war sehr herausfordernd, belastend. Das hat mir und anderen nicht gut getan. Und ich hatte diesen Wunsch, wie kann ich das schaffen? Ich möchte auch diese Ruhe haben. Und dann trifft man Menschen, die sind wie aus einer anderen Welt. Die haben einfach diese Ruhe. Und ich denke, hey, das möchte ich auch haben. Ich möchte Frieden in mir haben. Ich möchte Ruhe in mir haben. Und ich kann euch verraten, das kann man finden. Ich bekomme immer mehr davon. Und ich bin schon lang nicht mehr getrieben in meinem Leben. Es gibt immer wieder Momente, wo was aufreißt und mich was neu wieder in Unruhe stürzen will. Aber ich habe gelernt, wo ich meine Ruhe finden kann. Und das hat wieder mit abhängig machen zu tun. Es kann ich nicht, okay, ich mache dann mal und Jesus, ich mache ja für dich und klar, alles nur für dich, sondern ich unterwerfe mich Jesus, ich komme unter sein Joch. Was heißt das? Ich lasse mir von Jesus sagen, wohin die Reise geht, denn wenn ich unter seinem Joch bin, dann bestimme ich nicht mehr, ob es nach links oder rechts geht, dann macht das Jesus. Ich lasse mir auch von Jesus meinen Takt vorgeben, mein Tempo vorgeben, denn unter dem Joch kann ich nicht wegrennen, aber ich kann auch nicht einfach stehen bleiben. Und Jesus kennt mich durch und durch, er kennt jeden von euch viel besser, als ihr euch selber kennt, und er weiß, was euer Tempo ist. Und manchmal muss er ziehen, weil wir die Tendenz haben, gerade mal irgendwie, wir wollen einfach gerade mal nicht den nächsten Schritt gehen. Manchmal muss er ziehen und oft muss er auch bremsen, dass wir uns nicht vollkommen verausgaben und dann auf einmal leer liegen bleiben. Und wenn ihr auch diesen Hunger habt nach Ruhe für eure Seele, nach Frieden, hier gibt es ihn. Unter dem Joch bei Jesus finden wir Ruhe und Frieden. Da, wo wir uns auf Jesus einlassen und sagen, hey, sag mir, wo es hingeht und sag mir, wie es weitergeht, wie schnell, wie ich weitergehen soll. Da finden wir Ruhe und da finden wir Frieden. Und zu guter Letzt der Hauptgewinn. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es verliert, wird es gewinnen. Wir werden also gewinnen. Warum sollen wir uns abhängig machen von Gott? Warum sollen wir kapitulieren? Damit wir das Leben gewinnen. Und jetzt werden die sagen, hey, wir haben alle ein Leben. Und ganz schön oft wird es auch so Richtung das physische Leben verlieren und das ewige Leben bekommen ausgelegt. Und das steckt da ganz sicherlich mit drin in dem Vers. Aber dieser Vers heißt viel, viel mehr. Das ist kein Vertrösten auf irgendwann ewig, sondern darum geht es, das Leben, das Gott hat, zu gewinnen. Es geht also nicht um die biologische Existenz, sondern es geht um Leben. Und das ist viel mehr. Es geht um dieses Leben, von dem die Bibel spricht. Habt ihr die gleiche Bibel wie ich? Steht da kommt immer was von Fülle vor. Da heißt es Leben im Überfluss. Da wird dauernd von Freude geschrieben, hunderte von Malen in dieser Bibel. Wie ist euer Leben? Ist das so der Überfluss? Strahlt ihr vor Freude? Quillt das nur so aus euch raus? Ich muss sagen, ich habe viele Zeiten in meinem Leben, da habe ich das gelesen und dachte, schön, mein Kampf ist der Kampf ums Überleben, nicht um den Überfluss, sondern ums Überleben. Und Freude, ja, ab und zu auch. Aber eigentlich viel Kampf, viel Herausforderung, viel Anstrengung. Auch Trauer und Schmerz. Und dann lesen wir in der Bibel dauernd, wenn Gott über das Leben spricht, wenn Jesus davon redet, da geht es immer um diese positiven Sachen, um diese Fülle, um das Erfülltsein, um das Glücklichsein, um den Überfluss und über die Freude. Habt ihr Sehnsucht danach? Wer sein Leben zu bewahren sucht, wer das, was er sich selber aufgebaut hat, seine Pläne für das Leben, seine Ziele, seine Ideen, wie er das Leben leben will, wie er Beziehungen gestalten will, all sowas, wer das festhalten will, der wird es verlieren, weil alles da spätestens an der Grenze, wenn wir diese Erde verlassen, ist das alles hinter uns, bleibt nichts übrig. Und was dann? Also es gibt, wie wir sehen, schon einige sehr gute Gründe, zu kapitulieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Nichts von dem macht uns klein und erniedrigt uns. Das, was wir so weltlich, menschlich damit verbinden, scheint Gott überhaupt nicht mit Kapitulation zu verbinden. Sondern da, wo wir uns vor ihm knien, wo wir uns erniedrigen vor ihm, wo wir uns abhängig machen von ihm, da kommen nur gute Sachen. Merkt ihr das? Keine Erniedrigung, keine Demütigung, nicht klein werden, sondern Freude, Fülle, Friede. Stärke. Also Kapitulation vor Gott ist was ganz anderes und es ist wirklich ein Gewinn für uns. Und wir merken, nicht Gott braucht uns, dass wir uns vor ihm erniedrigen, damit er sich gut fühlen kann, so wie wir das vielleicht brauchen, sondern wir brauchen das. Damit all das Gute, damit das Tolle, was Gott uns schenken will, in unserem Leben entstehen lassen will, damit das entstehen kann. Solange wir das Haus gebaut haben, die Mauern gesetzt haben, kann Gott das gar nicht bauen, was er bauen will. Und deswegen, wir brauchen das, dass wir vor Gott kapitulieren, damit die Fülle und das Tolle, was Gott für uns hat, in unserem Leben Raum findet. Nicht Gott braucht die Kapitulation, wir brauchen es. Und wenn du mehr hast, wenn du Hunger hast nach mehr, wenn du mehr von dem erleben willst, was dir Gott dauernd verspricht in seinem Wort, dann geht es nicht ohne Kapitulation. Dann müssen wir aufhören, unsere eigenen Pläne zu bauen und zu verfolgen und müssen Raum schaffen für Gott. Jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen. Alles gesagt, Viel Spaß damit, bedenkt heute beim Mittagessen nochmal. Aber ich glaube, wir sind noch nicht fertig, weil das war bisher alles nur Theorie. Und wie ihr alle wisst, Leben ist praktisch, immer noch. Beziehungen sind praktisch. Und deswegen finde ich die dritte Frage sehr, sehr wichtig, das wie mache ich das? Vielleicht sitzt jetzt hier manche und sagt, Hartmut, okay, gewonnen, überzeugt, ich möchte mehr davon. Aber wie mache ich das jetzt? Und das Erste, was ich bei mir erlebt habe, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit vor mir und Ehrlichkeit vor Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin manchmal sehr gut im Sachen verdrängen. Ich weiß irgendwie, na, das passt nicht alles so gut, irgendwann müssen wir mal drüber reden, aber gerade keine Zeit. So viele andere Sachen. Gerade keine Zeit heißt eigentlich eher gerade keine Lust, weil ich weiß, das wird mich herausfordern. Und es wird wahrscheinlich etwas nicht so bleiben können, wie es war. Und deswegen, Gott hat mir in den letzten Jahren, wo ihr die meisten von euch wissen, wo viele in meinem Leben sich verändert hat, kaputt gegangen ist, mir gezeigt, was wichtig ist. Und eine Frage, die mich heute immer wieder beschäftigt, ist, warum mache ich das, was ich mache? Für wen ist es? Was erwarte ich mir davon? Eine andere Frage, was macht mir Angst und warum macht mir das Angst? Eine andere Frage, was macht mich traurig? Was nervt mich? Was frustriert mich? Und warum ist das so? Und auch die Frage, was freut mich? Und warum ist das so? Warum freut mich das? Und dann die Frage, was sagt Gott dazu? Und das heißt, ich muss erstmal mit mir ehrlich werden, ich muss mir Zeit nehmen, mit mir ehrlich zu werden. Und dann muss ich das, was ich erkannt habe, mit Gott besprechen. Weil das hilft mir zu sehen, was mache ich eigentlich, wer macht hier eigentlich gerade? Ist Gott wirklich am Steuer, wie ich mir das gerade einbilde? Oder habe ich das Auto gerade selber voll im Griff? Habe ich wirklich vor Gott kapituliert oder habe ich mir schon gerade wieder alles zurückgeholt? Und als Zweites, für mich ganz wichtig, den Heiligen Geist um Erkenntnis bitten. Weil ich erlebe das für mich immer wieder, dass ich es nicht kapiere. Ich merke, dass Sachen laufen, aber ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich was mache, ich komme da irgendwie nicht drauf. Ich habe mir die Fragen gestellt gerade, aber ich finde irgendwie keine Lösung. Ich komme einfach nicht drauf, was da läuft und warum und wie das anders werden kann. Und manchmal will ich die Wahrheit irgendwie auch gar nicht sehen. Das ist nicht so eine bewusste Entscheidung. Nein, ich will das nicht sehen, ich gucke da jetzt nicht hin, sondern das, bei mir läuft auch vieles unterbewusst, bei euch vielleicht auch. Und ich merke auf einmal, ich sehe zwar Sachen, aber das ist wie, wenn ich da so einen blinden Fleck habe. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht erkennen, warum das so ist. Und ich merke immer wieder, ich brauche Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit. Und diese Weisheit und Wahrheit kann Gott mir nur geben, weil sie kommen von ihm und ich muss ihn bitten, dass er sie mir gibt. Und ich brauche die Weisheit, Sachen erkennen zu können und ich brauche auch die Wahrheit, mich der Wahrheit stellen zu können. Nein, das ist nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Auch wenn du dir das schön geredet hast, Hartmut, auch wenn du da schöne, gute Erklärungen und Ausreden für hast, dass das so in Ordnung ist. Nein, Gott sieht das anders. Okay, du kannst es gerade noch nicht mit umgehen, aber Gott sieht es trotzdem anders. Es ist nicht so eine verurteilende Wahrheit, sondern es ist eine liebende Wahrheit, die sagt, hey, es gibt was Besseres. Du musst da nicht bleiben, du musst so nicht weiterleben. Es gibt ein anderes Leben. Und wenn ich das nicht schaffe, weil ich irgendwie drinstecke und es noch nicht loslassen kann, ist diese Wahrheit trotzdem da, aber sie verurteilt mich nicht. Es sagt mir immer wieder nur, hey, da gibt es mehr. Gib nicht auf, bleib dran, da gibt es mehr. Und Jesus sagt mal, der Heilige Geist wird uns alles lehren. Als er seine Jünger so langsam darauf vorbereitet, dass er irgendwann weg ist, aber dass zum Glück jemand dann kommt, wird sie nicht alleine lassen, sondern der Heilige Geist wird kommen. Und Jesus sagt sogar, es ist gut, dass der Heilige Geist kommt und dass er geht. Habe ich lange dran rumgeknabbert an diesem Vers. Aber der Heilige Geist wird uns alles lehren. Also wenn ich irgendwie eine Blockade in meinem Hirn habe, nicht verstehe, wie es weitergehen kann, der Heilige Geist wird mir alles lehren. Und deswegen den Heiligen Geist um Erkenntnis bitten. Und dann abgeben, abgeben, abgeben. Der Heilige Geist gibt mir Erkenntnis, er zeigt mir Zusammenhänge, er zeigt mir Sachen, die ich festhalte, die nicht gut sind, die Gott daran hindern, die Fülle, die er mir geben will, in meinem Leben ausschütten zu können. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, sage ich, oh schade, dann muss ich wohl ohne Fülle leben. Oder ich sage, okay, Papa, ich habe es verstanden, hier, ich gebe dir das. Du darfst diesen Bereich meines Lebens jetzt übernehmen, ich lasse los. Ich gebe dir das Steuer. Du darfst nicht nur auf dem Beifahrersitz sitzen und Kommentare geben und sagen, wo es besser wäre, sondern ich gebe dir wirklich das Steuerrad in diesem Punkt meines Lebens und in immer mehr Punkten meines Lebens. Eigentlich möchte ich dir überall das Steuerrad geben. Und ich merke bei mir, das ist eine Entscheidung, die treffe ich heute. Und ein paar Wochen später, ein paar Monate später, ein paar Jahre später merke ich, hey, das hast du ja wieder voll dir zurückgeholt. Du hattest vor Gott kapituliert und jetzt machst du doch wieder ganz alleine. Und das Tolle ist, dann ist nicht Game Over, leider haben wir verloren, sondern in dem Moment, wo mir das bewusst wird, kann ich es wieder Gott abgeben. Und Gott steht da einfach mit offenen Händen und sagt, hey, hast du es endlich erkannt? Willst du es endlich loswerden? Komm, gib es mir, ich warte schon. Und das werdet ihr, glaube ich, auch merken, das kennt ihr. Wir geben was ab, wir klären was mit Gott und auf einmal müssen wir doch wieder drüber reden. Ich dachte, das hätten wir jetzt geklärt, Gott. Manchmal ist das so eine Schale tiefer, wie bei so einer Zwiebel. Die erste Schale, okay, alles gut, und dann kommt die zweite Schale. Oder wie im Computerspiel für die Jüngeren, da ist das nächste Level. Das erste Level haben wir gut durchgespielt, wir haben alles geschafft. Und im zweiten Level kommen wir auf einmal wieder so Sachen, hey, das kenne ich doch, da waren wir doch schon mal. Ja, aber jetzt eine Ebene tiefer. Gott möchte wirklich bis in die Tiefen unseres Lebens uns befreien und uns verändern. Was machst du jetzt? Vielleicht beeindruckt dich das, vielleicht hat Gott gerade zu dir geredet und gesagt, ja, da muss ich was loslassen. Ich habe noch gar nicht wirklich vor Gott kapituliert. Eigentlich versuche ich immer noch alles selber zu machen. Und vielleicht ist da dieser Wunsch, ich würde das schon erleben. Hey, das wirklich, wenn es da die Fülle gibt und all das. Und auf der anderen Seite ist da so eine Angst. Oder der Kopf sagt, ja, alles klar, aber hier innen drin, oh, wirklich alles loslassen, alles abgeben. Und da ist so eine Angst, so ein Unwohlsein. Und mir ist da so ein Beispiel gekommen von meinen Eltern. Die haben die Kapitulation nach dem Zweiten Weltkrieg als Jugendliche erlebt. Die meisten von uns haben keine Kapitulation bisher erlebt. Die haben das erlebt, ganz praktisch. Und es war komplett unterschiedlich für die beiden. Meine Mutter lebte in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, im Land Brandenburg, ausgebombt, hat den Krieg auf eine sehr unschöne Weise erlebt und die Kapitulation war vor den Russen. Und viele sind nach Westen geflohen, weg, so weit wir können. Und auch sie sind untergetaucht, haben sich versteckt auf einem Bauernhof, ein Stück weiter außerhalb im Land, wo sie Kontakte hin hatten. Die Menschen hatten Angst vor dem, der da kommt. Man hatte viele unschöne Sachen gehört und keiner wollte ihm begegnen. Also Flucht, weg. Auf den kann ich mich nicht einlassen, nie im Leben. Mein Vater ist in einem Dorf groß geworden, in Wittgenstein am Südrand, im südlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Der hat von dem Krieg fast gar nichts mitgekriegt, da ist keine einzige Bombe gefallen. Und als dann irgendwann über den Berg, über die Straße in das Dorf die Panzer der Amerikaner reinrollten, sind die Menschen auf die Straßen gelaufen und haben gejubelt. Die haben die Amerikaner jubelnd empfangen, die sind nicht weggelaufen. Weil sie viel gehört hatten, wie gut das ist, wenn die Amerikaner kommen. Endlich ist der Krieg zu Ende, Udo, genau. Endlich hört das auf. Weil das Einzige, was sie vom Krieg bekommen hatten, war, dass einige Männer, dass einige Söhne nicht mehr nach Hause kamen, weil sie irgendwo umgekommen sind. Und die sind diesen Amerikanern jubelnd entgegengekommen. Und ich denke, genauso ist das bei uns. Wer ist Gott für dich? Was hast du für ein Bild von Gott? Ist es der Richter, der Oberpolizist, der Oberlehrer, der immer nur guckt, ah, schon wieder ein Fehler, ah, keine Angst, ich habe es gesehen, kommt auf die Liste. So ein beobachtender, verurteilender Gott. Oder hast du einen lieben Vater? Ein Gott, der besser ist als jeder Vater, ich bin selber Vater, als jeder das für uns sein kann. Ein Gott, wo du weißt, der will immer nur das Beste für mich. Selbst wenn ich Mist gebaut habe, schmeißt er mich nicht raus, sondern nimmt mich in die Arme und will wieder das Beste für mich. Und ich glaube, je nachdem, ob du das eine Gottesbild oder das andere hast, wird es dir sehr unterschiedlich leicht oder schwer fallen, zu kapitulieren. Ich habe heute dieses zweite Bild von dem liebenden Vater, der selbst, wenn ich alles verbockt habe, immer nur das Beste will für mich, mit offenen Armen dasteht und mich empfängt. Und deswegen fällt es mir so viel einfacher zu kapitulieren, wie vor Jahren, als ich noch ein anderes Gottesbild hatte. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig zu gucken, hey Gott, wer bist du eigentlich? Was habe ich für eine Vorstellung von dir? Vielleicht müssen wir in unserem Gottesbild auch so ein paar Sachen wieder ausrichten, gerade drehen, damit wir uns wirklich ihm einfach hingeben können. Zum Abschluss noch ein persönliches Zeugnis genau zu diesem Thema. Montag, also morgen in einer Woche, startet eine neue Männergruppe. Free Indeed, Freiheit. Freiheit von Pornografie, Freiheit von allen möglichen anderen sexuellen Bindungen. Und die meisten von euch wissen das, wir kennen uns ja hier. Das ist ein Thema gewesen, das mich in langen Zeiten meines Lebens begleitet hat. Mal mehr, mal weniger. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, den muss ich in den Griff kriegen, damit ich zu Gott kommen kann. Das macht Gott nicht für mich. Das muss ich selber schaffen. Das ist was, das hasst Gott. Ich wusste das. Ich wusste, das will Gott nicht, das hasst er, das ist, gehört nicht zu ihm. Und deswegen, weil ich ein guter Christ sein wollte, ich habe dafür gebetet, dass ich frei werde davon. Ich habe versucht, mich zu disziplinieren. Und das war ein ewiges Auf und Ab. Und dann war mal eine Zeit lang gut und dann war wieder eine Zeit lang nicht gut und hin und her. Aber Freiheit habe ich nicht geschafft. Und ich habe das viele, viele Jahre in meinem Leben selber versucht, weil ich, wie gedacht, dachte, das muss ich in Ordnung bringen und dann kann ich ganz viel von Gott erleben. Dann gibt mir Gott alles das, was er mir geben will. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich auch gerade unterstützt durch Free Indeed kapiert habe, dass ich das gar nicht schaffen muss, sondern dass ich vor Gott kapitulieren muss und einfach auf die Knie vor ihm fallen muss und sagen, Papa, ich will das loswerden, aber ich kann das nicht. Ich habe alles versucht, ich brauche dich. Wenn du mich nicht befreist, dann bin ich verloren. Und das ist so eine Erkenntnis, die ist mir sehr schwer gefallen, weil ich eigentlich in meinem ganzen Leben, auch beruflich, du musst machen, da sind Probleme, die musst du lösen, es hängt an dir, du musst das schaffen. Und wirklich einfach aufzugeben, zu kapitulieren, fällt mir bis heute nicht leicht. Ich finde das immer noch den zweitschönsten Weg. Ich würde es lieber selber schaffen. Aber es gibt diese Punkte und Gott zeigt mir das zum Glück, dass das gar nicht schlimm ist, sondern dass es gut ist zu erkennen, dass er mich befreien will, dass er mich heilen will, dass er mich wieder aufbauen und wiederherstellen will. Ich muss das nicht schaffen, weil ich es gar nicht schaffen kann. Und weil wir das alle nicht schaffen können, unsere Schuld wegzukriegen, unsere absoluten Schwächen loszuwerden, deswegen hat er gesagt, ich sehe es ein, ihr schafft das nicht. Und deswegen schicke ich euch das Wertvollste, meinen Sohn. Weil er wird das schaffen für euch. Und ich möchte euch einladen, euch Männer, Brüder, wenn das so ein Thema ist, Pornografie, Sexualität, ihr merkt, da ist einiges so, wie es eben nicht sein soll. Ich möchte euch einladen, zu kapitulieren, aufzugeben und zu sagen, Papa, hier bin ich. Du weißt, ich habe es versucht, ich schaffe es einfach nicht, aber ich möchte raus aus diesem Leben. Und eins kann ich euch versprechen, Gott sieht euer Herz an. Und wenn da dieser Herzenswunsch ist, ein neues Leben zu finden, dann werdet ihr erleben, wie er Schritt für Schritt mit euch dieses neue Leben aufbaut. Und da ist Kapitulieren, da muss ich erstmal ganz viel loslassen, abgeben, wegreißen lassen. Manchmal fast das ganze Leben, wie in meinem Fall. Damit Gott all das aufbauen kann, was er will, wie er das will, wie es gut ist. Und das Tolle, was man erlebt, für alles das, was wegkommt, kommt etwas Besseres neu wieder dazu. Und ich möchte euch einladen, es sind auch Plätze frei, wir haben schon ein paar Anmeldungen, aber wenn euch das jetzt auf dem Herzen brennt, wenn ihr merkt, es ist wirklich dran, dann bleibt nicht sitzen, sondern lasst euch von Gott ziehen, steht auf und fangt an, mit ihm das neue Leben zu entdecken. Ein Leben in Freiheit, in der Kapitulation, in der Ergebung vor ihm, aber ein Leben in der Fülle und in der Freude mit ihm. Amen.